Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Menschen aus rund 90 Nationen arbeiten bei den Malteser Werken. Renate Schmitz ist eine von ihnen und hat vor knapp 35 Jahren bei den Malteser Werken angefangen. Sie hat mir in unserem Gespräch erzählt, was den Reiz nach all den Jahren immer noch ausmacht. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Wir stellen Ihnen und euch dabei immer Jobs aus der Malteserwelt vor. Und heute wollen wir einmal ein bisschen schauen, was die Malteser Werke eigentlich so machen. Und damit meine Fragen auch alle richtig beantwortet werden, habe ich mir Renate Schmitz zu diesem Podcast eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin der Malteser Werke und schon seit fast 35 Jahren Malteserin. Liebe Frau Schmitz, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe es gerade gesagt, Sie sind fast 35 Jahre bei den Maltesern. Angefangen haben Sie als Trainee. Wie waren denn Ihre Anfänge bei den Maltesern? Können Sie sich noch erinnern? Die ersten Schritte
waren tatsächlich erstmal diese Malteserwelt, die ja ganz anders aussah als heute und auch viel kleiner war, kennenzulernen. Und ein Erlebnis, das mir gut in Erinnerung ist, mich rief eine ältere Dame an, ich war ganz neu, und bestellte halt die Gläschen. Und ich denke, die Gläschen, okay, welche Gläser hätte sie gerne? Maltesergläser. Habe gesagt, ja, nehme ich auf, ich kümmere mich. Und dann bin ich zu meinem damaligen Chef gegangen. Dann stellte sich raus, die wollte Gläser für Malteser Aquavit und dachte dann, dass sie bei uns ja richtig ist. Und ich wusste es ja nicht besser und dachte, machen wir auch. Und dann ging das nicht. Also von daher, ich hatte wenig Ahnung von den Maltesern damals.
Und nach 35 Jahren kennt man die Malteser in- und auswendig? Nein, oder? Das geht, glaube ich, nie, oder? Da kann man 100 werden.
Ja, und selbst noch darüber hinaus. Also ich weiß viel von den Maltesern, aber die Malteserwelt, die entwickelt sich mit den Menschen, die in ihr arbeiten und mit ihren Ideen so rasant immer weiter und verändert sich permanent. Also agil ist gar kein Ausdruck. Von daher bin ich immer wieder auch überrascht. Ich bin immer wieder total überrascht, was es an spannenden Sachen gibt und an Ideen gibt und was da alles noch passieren kann. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht 35 Jahre fast bei den Maltesern.
Sonst wäre es langweilig wahrscheinlich.
Ja, es war nie das gleiche, die gleiche Organisation. Die Idee war immer die gleiche. Also das finde ich schön, aber so die Umsetzung, das ist so bunt.
Waren Sie direkt bei den Werken oder was haben Sie als Trainee gemacht?
Ich habe tatsächlich direkt bei den Werken angefangen, genau. Ich war die erste Trainöse, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, bei den Malteser Werken, ja.
Und die sind ja kurz vorher erst gegründet worden, oder? Die sind 1989, glaube ich, gegründet worden und Sie haben angefangen?
Oktober 91.
Okay. Und wenn Sie das jetzt so vergleichen, die Zeit damals, wie waren die Anfänge der Werke? Sind Sie auch immer bei den Werken geblieben?
Ich bin auch immer bei den Werken geblieben, genau. Wie waren die Anfänge? Also es war, weil wir ja viel, 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 viel kleiner waren. Ne? Wir waren damals, weiß ich nicht, 150 Mitarbeitende. Die Zentrale saß am Friesenplatz in der Nähe in so einer Wohnung mit 3 Leuten. Also mehr gab es da auch nicht.
Wenn Sie einmal den Vergleich, wenn ja. Sie das erlauben, 150 damals, heute?
Ja, fast 3.500. Mhm. Also schon eine Veränderung. Mhm. Also damals kannte ich fast alle Mitarbeiter tatsächlich.
Wie, Mitarbeiterin.
Nicht mehr ganz so. Also von daher war das natürlich irgendwie anders auch, ne? Einfach von der Größe und es war viel, wenn Sie überlegen, also es gab noch ein Schreibbüro, man hat mit Disketten gearbeitet. Also das, was heute so Arbeitswelt kennzeichnet in so einer Organisation, viel auch einfach digital. Das war ja alles nicht, das hatten ganz andere Prozesse. Das war schon tatsächlich dann auch dadurch anders. Was aber sich nicht verändert hat, und das finde ich ganz erstaunlich für eine Organisation, die sich so sehr verändert in der Größe, ist, dass das Bemühen, sich weiter auch persönlich kennenzulernen, also wirklich dieses Näheversprechen, was im Claim steht, das ist für alle unheimlich wichtig. Das ist ein großes Bemühen, das zu erhalten. Und das hat sich nicht verändert. Und das finde ich persönlich sehr schön. Und die Arbeit vor Ort, die hat sich tatsächlich auch gar nicht so sehr vom eigentlichen Inhalt verändert.
Was haben Sie denn als Trainee damals gemacht?
Ich bin Volkswirtin von von der Ausbildung her und insofern war ich für die Finanzen eingestellt und das waren so auch meine ersten Aufgaben damals schon, Finanzbereich zu ordnen, kalkulieren, Angebote erstellen, so das ganz Übliche. Und Verwaltung lernen, das lernt man in der Uni ja nicht, das lernt man erst in der Praxis. Ich durfte als allererstes, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Ablagesystem entwickeln. Furchtbar, kann ich keinem empfehlen.
Aber Sie haben sich durchgeschlagen.
Ich habe mich durchgeschlagen.
Jetzt machen wir diesen Podcast ja für alle Malteser und die Werke sind ein Teil. Und trotzdem glaube ich, dass es ganz viele Menschen gibt, die in dieser Welt noch nicht wissen, was die Malteser Werke eigentlich machen. Was machen die Malteser Werke?
Was machen die Malteser Werke heute? Wir machen oder sind aktiv in unterschiedlichen Feldern. Einmal in der Jugendhilfe, stationär und ambulant. Und vor allen Dingen, wir sind eher so Nischenanbieter mit sehr, sehr schwierigen Jugendlichen und sehr, sehr besonderen Problemfällen. Das ist ein Bereich, den wir machen. Wir sind Träger von Schule in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 3 Gymnasien in Trägerschaft. Das sind rund 3000 Schülerinnen und Schüler, die da zur Schule gehen. Und wir haben eine Ganztagsbetreuung mit über 600 Schülerinnen und Schülern. Ich sage das, weil ich finde diese Zahl enorm. Das sind ja alles Begegnungen mit den Maltesern. Und da erzähle ich gern gleich auch noch ein bisschen was zu, wenn Sie mögen.
Gerne.
Und unser größter Bereich ist die Flüchtlingsbetreuung. Wir betreuen in stationären Einrichtungen, kommunal, auf Landesebene Flüchtlinge. Das ist der größte Bereich, den wir haben. Da haben wir über 100 Einrichtungen bundesweit. Ja, und das machen wir mit eben diesen fast 3.500 Mitarbeitenden, von denen die meisten wirklich auch im betreuerischen Bereich unterwegs sind, im pädagogischen Bereich mit ganz unterschiedlichen Professionen. Wir haben Mitarbeitende aus über 90 Nationalitäten. Wir haben das jetzt, wir halten das mal so kontinuierlich nach. Und weil wie bei überall eigentlich bei den Maltesern ist unser wichtigstes Gut sind die Mitarbeitenden vor Ort.
Aber 90 Nationalitäten, das ist schon ein Pfund.
Ja, das ist ein echtes Pfund. Und ich würde mal auch vermuten, dass über die Hälfte, ja, sag ich mal, wir haben, glaube ich, ein gutes Drittel, hat wirklich auch nicht nur andere Wurzeln, ne, und eine eigene Migrationserfahrung, sondern auch keinen deutschen Pass. Und ich würde denken, über die Hälfte bei uns, unserer Mitarbeitenden, hat auch wirklich eigene Migrationserfahrung, unterschiedlicher Dichte. Das hilft ist schon das? Ist schon interessant, wenn sie mit den Leuten unterwegs sind. Ne?
Hilft das auch?
Ja, das hilft in der Arbeit natürlich. Weil Sprache ein ganz wichtiges Medium ist und auch Verständnis für Kultur oder interkulturell dann auch sensibel zu sein für Dinge. Es ist für eine Organisation eine echte Herausforderung, also für jede Organisation und für eine katholische sicher auch, alle Menschen so mitzunehmen und in dieser Malteserwelt zu integrieren, die so aus so einem bunten Miteinander kommen. Aber das ist spannend, das ist manchmal auch überraschend, aber es ist gut. Es ist gut.
Jetzt ist es ja ein sehr bunter Strauß von Schule über Flüchtling und mit vielen Kindern auch arbeiten. Ist das auch das, was den Reiz der Arbeit so ein bisschen ausmacht? Sie haben das ja eben schon mal gesagt, sonst wäre es auch ein bisschen langweilig.
Also die Themen sind alle spannend. Ich habe eine vergessen tatsächlich. Wir haben auch noch die Trägerschaft für Sensiplan, natürliche Familienplanung, auch nochmal ganz spannendes. Kann ich jedem nur empfehlen, mal ein bisschen zu googeln, was da gerade Spannendes passiert. Also spannend sind verschiedene Dinge. Ne? Das eine ist sicher, wenn man ganzlich unterschiedliche Inhalte hat und damit auch gänzlich unterschiedliche Mitarbeitende. Ne? Mitarbeiter in der Schule sind in einer ganz anderen Welt unterwegs als Mitarbeiter in der Migrationseinrichtung oder in der Jugendhilfe oder im Katastrophen. Das können sie auf alles übertragen. Das heißt, sie haben mit sehr unterschiedlichen Menschen zu tun, die unterschiedlich motiviert sind. Das ist wirklich spannend. Was es aber auch spannend macht, ist eine Organisation, die sich so sehr verändert. Und das haben die Malteser in den über 30 Jahren eigentlich immer schon, finde ich, gut gekonnt und sollten da eigentlich auch viel stolzer darauf sein, als ich das manchmal so wahrnehme, sich zu verändern, ne? An die Bedarfe anzupassen, die Organisation zu verändern, die Organisationsstrukturen zu verändern, die Mittel, die man einsetzt, ne? Auch die technischen Mittel, da sehr offen zu sein für das, was in Zukunft kommt. Das ist schon eine besondere, finde ich, Stärke der Malteser und die macht es auch spannend, ne? Wenn sie in einer Organisation unterwegs sind, wo auch Prozesse sich immer wieder verändern, weil sie sich verändern müssen und nicht bloß, weil man es immer so gemacht hat, es auch immer so bleibt. Also das finde ich ist eine große Stärke und die macht es auch sehr spannend. Also die Menschen machen es spannend, die Aufgaben, die Organisation und man muss immer wieder so aus seiner Komfortzone raus, ne? Wieder neues Thema, wieder neue Herausforderungen. wieder ein neues Update oder was auch immer. Aber da müssen Sie damit zurechtkommen.
Sie sind Geschäftsführerin. Hängen Sie in allen Themen drin oder gibt es so Themen, wo Sie sagen, ach, die mache ich ja schon lieber als was anderes?
Ihre Frage hat ja jetzt zwei Aspekte. Ne? Hänge ich in dem Thema drin und was mache ich gerne? Ne? Also so den groben Überblick, sag ich mal, haben Sie zu allen Themen. Wir sind in der Geschäftsführung und auch mit unseren Abteilungsleitungen, das sind bei uns quasi in unserer Organisationsstruktur die, ich weiß nicht, wie man das sonst nennt, so die Geschäftsfeldverantwortlichen, die Produkte auch unternehmerisch nach vorne bringen, sind wir im engen Austausch, sodass sie diese Sachen natürlich auch überblicken. Wir haben gemeinsame Strategieprozesse, Planungsprozesse, sodass wir da schon wissen, wo es gerade hingeht, im Detail nicht unbedingt. So, also von daher, und das ist auch gut. Und ich fahre auch regelmäßig in die Einrichtung, versuche das regelmäßig zu machen, um einfach Kontakt zu den Mitarbeitenden zu behalten, zu den Themen, die vor Ort spannend sind. Und ja, und was so bewegt halt vor Ort. Das ist das erste Teil Ihrer Frage, ne? Und der zweite Teil, gibt es Sachen, die Sie lieber machen? Jo, es gibt schon mal Sachen, wo ich eine merke, so, da ist so meine natürliche, intuitive Nähe. Und das hat einfach alles, was mit Zahlen und kaufmännischen Themen zu tun hat. Das sind meine Themen. Also mein Studium war nicht falsch. War schon das Richtige, was ich gemacht habe.
Das ist ja auch gut, wenn man sowas sagen
kann. Das ist, finde ich, ja, da bin ich. Ich würde es genauso wieder machen. Aber durch die Arbeit jetzt auch bei den Maltesern mit diesen ganzen unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Professionen habe ich auch noch immer wieder dann Spaß an neuen Themen, ne, oder neuen Herausforderungen. Das ist schon, ja.
Ist das, würden Sie sagen, für sich so ein Traumjob, den Sie da machen dürfen? Oder ist es dann irgendwie, ich mache das jetzt 35 Jahre oder fast 35 Jahre und das ist auch gut so?
Also es ist mehr Begeisterung als reine Pflichterfüllung, sonst könnten Sie es nicht machen. Ich tue mich mit Begriffen wie Traumjob oder sowas einfach schwer. Ne? Ich wüsste gar nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht zu sagen, mein Traumjob wäre was ganz anderes. Ne? Und um ehrlich zu sein, das geht wahrscheinlich allen schon mal so. Es gibt Momente, wo man sich überlegt, ach, was ganz anderes kann ja auch nett sein. Und das ist dann, wenn es schwierig wird oder wenn man halt...
Wenn Sie im Podcast sitzen.
Wenn Sie im Podcast sitzen, genau. Ich denke, oh ja, das gibt sicher andere nette Sachen. Aber im Grunde macht es dann auch... Also ich habe vorhin gesagt, Sie müssen ja eigentlich in jedem Job immer mal wieder aus Ihrer Komfortzone, wenn es gut läuft, und Neues lernen. Ne? Das müssen Sie in meiner Funktion auch. Und bei den Malteser machen das alle, glaube ich, immer wieder mal. Und das ist herausfordernd. Das ist dann manchmal der Moment, wo Sie, glaube ich, nicht denken, oh, mein Traumjob. Ne? Aber wenn es dann gelungen ist und sowas und dann es auch zu einem guten Ergebnis geführt hat oder alle zufrieden sind, dann macht es super Spaß.
Aber wenn man die Karriere bei Ihnen so ein bisschen verfolgt, bei den Maltesern vom Trainee angefangen, Sie sind dann schon sehr schnell auch weitergekommen, oder?
Ja.
Wie kam es? Also haben Sie die richtigen Chefs gehabt? Sie haben überzeugt, die Malteser waren für Sie direkt der richtige Arbeitgeber, wo Sie gesagt haben, hey, das passt hier.
Also von allem etwas und manchmal ist es auch einfach mit der richtigen Stärke oder richtigen Begabung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also in dem Moment war es halt so, dass jemand mit den Stärken, die ich habe und auch den Begabungen, die ich vielleicht habe, genau gebraucht wurde in dem Moment. Ne? Und das matchte einfach super. Das machte Spaß. Ich wurde gefördert. Ich habe die Qualifikation mitgebracht. Ich war auch interessiert. Ich wollte auch mehr. Also wenn Sie in eine Führungsfunktion gehen wollen, im Regelfall ja auch, dann haben Sie ja auch ein Interesse zu gestalten. Sie wollen es auch. Also wenn Sie es nicht wollen, wenn Sie nur reingeschoben werden, das kann manchmal sich auch gut entwickeln, aber an irgendeinem Punkt müssen Sie wollen. Und ich wollte. Und das passte dann alles gut zusammen. Und es war Platz auch. Und es war ja eine Zeit, in der Dinge auch sich entwickelt haben, gewachsen sind, sich verändert haben. Das heißt, es brauchte dann auch jemanden, wie mich, und dann passte das gut.
Ja. So ein bisschen wie so ein Startup quasi gewesen, die Werke dann eigentlich,
damals,
oder?
Damals schon, ja. Allerdings mit dem Vorteil, wir waren ja Teil einer großen, nicht so groß wie heute, aber doch einer größeren Familie. Das heißt, wir konnten uns auf bestimmte Dinge, konnten wir zurückgreifen. Ne? Ob das eine Buchhaltung ist, eine Steuer oder sowas, also alles Dinge, die ein Startup manchmal schwierig machen können, Verbindungen, die waren für uns ja schon da.
Wenn Sie über die Arbeit mit den Kindern nachdenken, also Schulen, aber auch Einrichtungen, was ist das Besondere, wie viel Freude macht es dann auch irgendwie so eine Entwicklung zu sehen? Und sehen Sie die überhaupt oder sind Sie zu weit weg?
Also die Idee ist ja bei allem, was wir tun, dass wir Menschen eine Perspektive eröffnen wollen oder mit ihnen gemeinsam, also nicht wir, die ihn eröffnen, sondern dass wir mit Menschen gemeinsam eine Perspektive für sie entwickeln, damit sie selbstständig sind. Also das ist ja eigentlich in allen Bereichen, ob das Schule ist, Migration oder auch Familienplanung, alles, dass wir sagen, Menschen zu befähigen und zu unterstützen. Und das macht immer Freude. Und dann sehen sie auch und Ergebnisse, wie sich Dinge verändern. Sie sehen es darin, dass sich das Angebot nochmal verändert ab und an, weil die Bedarfe sich ja, weil die Menschen andere sind heute, als die Kundinnen und Kunden oder Klienten, heißt das bei uns, andere geworden sind. Und dafür gehe ich halt auch regelmäßig in die Einrichtung. Und wir haben einen relativ guten Austausch. Bei uns wird viel, viel kommuniziert auf allen möglichen Kanälen. Wir sind nicht immer gut im Storytelling, so heißt das ja, ne? Aber wir tun unser Bestes. Doch, das müssen Sie auch mitkriegen als Geschäftsführerin, weil das ja auch der Grad dafür ist, um zu wissen, ob Sie in der richtigen Richtung unterwegs sind, wenn das dauerhaft gelingt oder immer wieder gelingt.
Aber was macht es mit Ihnen, wenn Sie dann die Erfolge bei den Kindern sehen?
Ich freue mich, ganz schlicht. Ich freue mich und sehe dann halt den Sinn auch einfach in dem, was wir tun, auch als Malteser tun. Das ist ja dann wirklich eins zu eins, dass Sie eine Idee haben, warum es wichtig ist, dass es die Malteser gibt. Und vielleicht heute mehr denn je eine Organisation wie die Malteser, dass es die gibt. Und das, ja, das freut. Und das motiviert dann auch für die Dinge. Sie sind als in meiner Funktion ja eher gefragt, wenn es nicht gut läuft, ne, oder wenn es schwierig wird. Aber das motiviert dann auch wahnsinnig für solche Situationen.
Wie ist das mit den Schulen? 3 Schulen sind es ja in Malteser Trägerschaft. Wie hat sich da das Anforderungsprofil auch für die Malteser geändert? Oder können Sie das ein bisschen beschreiben?
Also Schule ist ein Kosmos, der ein ganz eigenes Veränderungstempo hat. Einfach aufgrund der Struktur, die da herrscht. Das heißt, die verändern sich sehr langsam. Ne? So, das muss man vielleicht vorweg sagen. Strukturell ist ja gar nicht so schnell Veränderung auch möglich. Ne? Macht auch Sinn, wenn Sie überlegen, dass Sie Ihre Kinder in so ein System geben, dann für 10 Jahre, dann hätten Sie nicht gerne alle Jahre irgendeine Veränderung. Das macht ja alle wuschig irgendwie, ne?
Ich finde das schon schlimm, wenn die Klassenlehrerin sich
verändert oder ihre neue Rechtschreibreform oder was sie alle so vielleicht mitbekommen haben. Das macht auch die familiären Systeme nicht, ne? Bringt die ja durcheinander. So, von daher ist das ein sehr stabiles System, auch auf Stabilität angelegt. Was sich natürlich verändert, ist die Kinder, die in diese Schulen kommen, ne? Die sind heute anders als vor 10 Jahren oder vor fast 20. Wir haben 2007 die erste Schule übernommen. Das heißt, was mit welchen erzieherischen Feld die groß geworden sind, das bringen die natürlich mit in die Schule, ne? Und die jetzt zum Beispiel auch das Thema Medienkompetenz oder Digitalisierung, ne? Wenn Sie jetzt an Corona und Schule denken, wie gesagt, Sie haben Kinder, das weiß ich, ne? Dann wissen Sie da sehr genau, was ich jetzt meine. Das hat natürlich das ganze System unheimlich in Bewegung gebracht, ne? Und auch teilweise an den Anschlag, das alles sicherzustellen, ne? So. Also das verändert sich schon und da muss man halt dann Lösungen für finden.
Also meine Tochter ist auf einer Montessori-Schule und man hat dann am Anfang gesagt, in der 4. Klasse kann sie PowerPoint und Präsentation und so. Das wäre bei mir in der 4. Klasse.
Das haben wir im Studium gemacht.
So, genau. Also das ist schon echt Wahnsinn. Aber da muss man ja mitgehen mit der Zeit dann auch. Ne? Also.
Ja, das ist die Frage, wohin das geht. Jetzt bin ich da keine Fachfrau, ne? Und das finde ich sehr spannend, was da unsere Fachleute entwickeln und sich Gedanken machen halt mit den Themen, was müssen die Kinder heute wissen oder die Jugendlichen, die jungen Leute, nicht nur an Wissen, sondern auch an Fähigkeiten, mit denen die ihr Leben gut wuppen können, ne? Das, was ich sagte, auch eben zur Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit unterstützen. Da ist die große Frage, müssen die heute eigentlich eher wissen, wie sie mit Social Media umgehen, als dass sie wissen müssen, wie man, keine Ahnung, Marmelade macht, ja, oder was auch immer. Müssen Sie heute eher noch finanzielle Themen mitwissen? Also wie gehe ich mit Mietvertrag um? Warum brauche ich einen? Und wenn ich einen Mietvertrag habe, muss ich doch noch auch beim Stromanbieter was machen? Sind das Dinge? Gehören die in eine Schule? Gehören die nicht in Schule? Also das ist das, was jetzt gerade sehr bewegt auch.
Sie haben die natürliche Familienplanung eben angesprochen. Was machen Sie da? Was passiert da? Was versteckt sich dahinter?
Wer versteckt denn? Wir haben seit, und das ist noch länger, das war eine der ersten Aufgaben bei den Malteserwerken und vorher bei den Bischöfen angesiedelt, die Idee, dass es für Familien, für Paare, für Frauen eine Möglichkeit geben muss, eine Alternative zur Pille, um auf natürlichem Wege Familienplanung anzugehen. Und Das ist jetzt so lange und schon, ja, fast 40 Jahre, würde ich ja fast mal denken, so könnte man sagen, auch wissenschaftlich begleitet, zurzeit von der Universität Heidelberg in der ganzen Zeit, eine absolut sichere Methode, mit der man das machen kann, also wie gesagt, wissenschaftlich hinterlegt. Und was wir im Moment versuchen, verstärkt ist, den Paaren nicht nur den Zugang wie bisher über Beratung, Schulung und Material zur Verfügung zu stellen, sondern auch über eine App. Also das Ganze digital zu machen. Und was wir erleben, dass wir eine unheimliche Nachfrage haben, weil gerade jüngere Frauen oder Paare auch sehr interessiert daran sind, auf natürlichem Wege und nicht auf chemischem Wege das zu machen. Und da ist ein großer Bedarf.
Ah, das hätte mich jetzt wirklich interessiert. Also das ist etwas, was stark nachgefragt wird. Ja,
total. War immer konstant gut nachgefragt, ja. Aber wird inzwischen zunehmend nachgefragt, so in den letzten Jahren, aber einige Jahre schon.
Weil die Pille mehr out ist, oder?
Das hat, das ist nicht nur eine Frage der Pille. Ja, das eine ist, dass die chemische, also dass man es auf natürlichem Weg machen möchte. Das andere ist aber auch, das ist ein Ansatz, der für Paare auch gilt. Das ist, hat was mit Körperbeobachtung zu tun. Das heißt, was hat mit Partnerschaft zu tun. Und dieser Aspekt wird den jungen Menschen, sind jetzt nicht nur Frauen, immer wichtiger. Dass Familienplanung nicht Sache von einem ist, sondern eine gemeinsame Idee, dass man auch diese Körperlichkeit gemeinsam erlebt. Und das ist ein internationales Thema. Es gibt viele Gruppierungen, die sich dann nochmal gefunden haben, international. Wir bilden also bis tatsächlich auch China, Amerika ganz lustig aus, weil die alle auf diesem Weg sind. Das ist schon echt spannend. Ja.
Und da gibt's eine App zu?
Die App wird gerade entwickelt, aber es gibt natürlich im Internet dazu Informationen. Jetzt könnten wir hier einblenden einen kleinen www. Kann man dann in den Shownotes, ja?
Genau.
Unbedingt auf der Malteser-Seite. Einfach Sensiplan und dann findet man das.
Sehr schön. So, und dann natürlich das große Thema Flüchtlingsunterkünfte. Das müssen wir natürlich auch mal mindestens streifen. Wie sehen Sie die Malteser da gerade aufgestellt? Das waren ja, sagen wir mal, die letzten, weiß ich nicht, ich glaube, vor 10 Jahren ist dieses berühmte Wir schaffen das von Frau Merkel gekommen. Wie waren die letzten 10 Jahre aus Ihrer Sicht? Außer herausfordernd.
die letzten 10 Jahre. Also, ich fange mal anders an, ne? Weil ich finde die Frage, da kann man auf so viele Arten antworten. Ich sag mal was anderes. Als wir das angefangen haben, also mit einfach Start ja auch unserer Organisation, unserer Historie vor über 30 Jahren, kamen Menschen nach Deutschland, die eine Fluchtgeschichte hatten und die mussten einfach betreut werden. Also in ihren ersten Schritten hier in Deutschland. Das haben wir damals gemacht und das machen wir heute auch. Und das hat sich eigentlich nicht wirklich verändert. Ne? Das heißt, da ist sehr viel Stabilität einfach drin. Und es war immer schon herausfordernd mit Menschen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, die mehr oder weniger auch traumatisiert sind durch das, was sie erlebt haben, weil keiner geht ja gerne und freiwillig und hinterlässt alles und schließt die Tür ab und geht mit nichts als einer Tüte. Das heißt, das hat sich tatsächlich gar nicht so sehr verändert. Was sich verändert hat, ist die Anzahl der Menschen, wobei das war ja damals auch schon, in den ersten Jahren, jetzt nageln Sie mich nicht fest, über 400.000 Menschen. Dann gab es den Dublin-Kompromiss, dann ist das runtergegangen auf eine deutlich, deutlich geringere Zahl. Und dann war das ja immer nur so ein gewisser Anstieg, so ein Grundrauschen. Und also das hat sich verändert. Ne? Und durch die schiere Menge dann auch in den Jahren, die Sie jetzt angesprochen haben, gab es natürlich viele andere Themen. Wo bringt man die Menschen unter? Man hatte Mangel an allem Möglichen. Das hat sich verändert. Die Arbeit mit den Menschen selber eigentlich nicht wirklich. Und was jetzt noch dazu kommt, was sich verändert, ist, dass die gesellschaftliche Blick darauf, ne, was geht nicht, der hat sich verändert. Und das macht natürlich was mit den Mitarbeitenden, ne? Wenn Mitarbeitende vielleicht eher mal erklären müssen, warum sie bei den Maltesern arbeiten oder in der Flüchtlingsbetreuung. Das heißt, was wir machen, und das ist uns ein großes Anliegen, die Mitarbeitenden zu unterstützen, dass die sagen, jo, ne, das ist weiterhin eine wichtige Arbeit. Und das, was wir tatsächlich machen, das ist ja so die Leute auf den ersten Schritten zu begleiten, nachher in den Kommunen ihnen das Ankommen so weit zu erleichtern, dass auch die Bevölkerung das gut annehmen kann, auf die gegenseitige und Unterstützung so hinzuweisen. Wir haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern, inzwischen auch in Leitungspositionen, die damals geflüchtet sind und 2015, 16 nach Deutschland gekommen sind. und die inzwischen hier zum Teil sogar eingebürgert, auf jeden Fall in Leitungsfunktionen sind, ne, und einen wichtigen Teil leisten in dieser Betreuung. Deshalb ist ja die Frage, was hat sich verändert?
Mich würde so ein Stück weit interessieren, gibt es die Dank oder merkt man die Dankbarkeit auch von denjenigen, die gekommen sind? Aber vielleicht ist das auch ein Stück weit diejenigen, die jetzt bei uns arbeiten oder in Leitungsfunktion sind, ist auch vielleicht ein Stück Dankbarkeit, dass die so happy mit den Maltesern sind.
Also was wir immer wieder auch erleben, ist wirklich sehr direkt, dass Leute, ob sie es dann sagen, schreiben, an die Wand hängen, später nochmal mailen und sowas, sich immer mit viel Freude an die Malteser erinnern und sagen, ihr habt uns, also die Begegnung ist dann, dass man wieder als Mensch wahrgenommen wird. Ne? Also ich habe mal in einer Ausstellung einen Spruch gelesen, ich bin kein Flüchtling, ich bin ein Mensch. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist das, was ja unser Auftrag auch ist. Und das gelingt oft, den Leuten einfach dazu zu fügen, du bist ein Mensch und du bist jetzt hier und jetzt gucken wir erstmal das, was du jetzt brauchst. Und das ist das, was die, außer Dach über dem Kopf und dass sie aufgenommen werden, dafür sicher auch die Möglichkeiten. Aber das andere ist so sehr wichtig, ne? Und das gelingt immer. Und das kriegen wir oft gespiegelt, dass sie sich sehr gut aufgenommen gefühlt haben. Was wir auch ab und an gespiegelt kommen, aber tatsächlich eher dann auch mal in Kommune geht oder in andere Richtungen, dass die Leute sagen, wir sind in Deutschland, also wir wissen das zu schätzen, dass wir hier in Deutschland ankommen können, dass wir eine Chance bekommen und wollen das zurückgeben. Ob sie sich ehrenamtlich betätigen, sonst wo, oder ob sie dann in irgendeiner Form bei uns arbeiten. Also das merkt man schon. Es gibt viele, die das wirklich als ihre Lebenschancen betrachten. Ja,
ja, ist ja super erfreulich, dass das auch so gespiegelt
wird. Es gibt auch anderes. Ich sage jetzt mal was, das muss man auch sagen. Ne? Wir haben, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Menschen man in den ganzen Jahren begegnet hat, ne? Wenn man die Plätze mal so hochrechnet. Und da gibt es natürlich auch einen Prozentsatz X, der nicht angenehm ist im Umgang. Oder der mit einer Anspruchshaltung einem begegnet, wo es den Mitarbeitern auch schwerfällt, immer wieder sich daran zu erinnern, ist egal, ist ein Mensch, der ist jetzt hier und wir gucken jetzt nicht. Und auch nicht werten. Ne? Vielleicht ist jemand auch anspruchsvoll aus unserer Perspektive oder unverschämt aus unserer Perspektive, weil der irgendwas erlebt hat, wo der sowieso jetzt ganz auf einem anderen Film unterwegs ist. Das kann passieren, ne? Aber das gibt's natürlich auch. Und wir haben auch Menschen, die ja wirklich ausgesprochen unangenehm sind. Oder nicht mit der richtigen Idee vielleicht nach Deutschland gekommen sind. Das gibt es auch, das darf man nicht verschweigen. Aber es ist nicht die Mehrheit.
Was macht das mit den Mitarbeitenden? Also wenn die so, also werden die ja auch danach geschult nochmal?
Ja. Also wir schulen Mitarbeitende, dann gibt es ja regelmäßig Dienstbesprechungen und Unterstützung auch der Leitung, die auch unterstützt wird. Das muss man eben regelmäßig thematisieren. Unterstützen die sich selber ganz gut. Ne? So.
Jetzt haben Sie die Malteser auch an anderer Stelle wahrnehmen müssen. Das Zugunglück in Brühl. Ich weiß gar nicht, wann war das? In welchem Jahr?
Das weiß ich schon gar nicht mehr. 2000 Peng? Keine Ahnung.
Irgendwann
in 2002, weiß ich gar nicht.
Sie haben auf jeden Fall im Zug gesessen. Es war ein schlimmes Unglück mit auch ein paar Toten. Wie haben Sie dieses Zugunglück wahrgenommen? Erinnern Sie sich gut an diesen Tag?
Ich erinnere mich tatsächlich an diesen Tag, weil damals war die Idee, das auch aufzuschreiben, damit man es dann auf Seite legen kann. Und was man schreibt, hat man ja dann schon immer auch im Gedächtnis. Insofern erinnere ich mich da schon dran. Aber jetzt nicht mit, wie sagt man, dass ich jetzt sagen würde, bitte anderes Thema, ne? Also es ist okay, es gehört halt zu meinem Leben dazu.
Wir hatten das auch im Vorfeld abgesprochen, dass wir darüber sprechen.
Ja, also. Ne? Also von daher, genau. In so einem Moment reagieren sie einfach nur. Sie haben überhaupt nicht so ein reflektiertes Verhalten, dass sie denken, oh Gott, es wäre ein Drama passiert, das ist was ganz Schlimmes und sowas. Also sie reagieren ja einfach nur. Ne? So, sie machen genau das, was jetzt, das passiert so schnell, zack, kippt der Wagen um und dann, bis sie das alles so
überhaupt. Sie sind mit umgekippt?
Der Wagen war mit umgekippt und dann wurde es auf einmal, es war dunkel und es kippte um und keiner wusste eigentlich, was passiert. Und irgendwann kam jemand und sagte, jetzt hier raus, und dann ist man über diese, also wenn ein Waggon umkippt, das war so ein ICE, dann hat man ja diese Abteilöffnungen, es gab nicht Türen, die waren offen. Da musste man halt hoch und dann so rauskrabbeln und da war man irgendwie draußen und rannte irgendwie oder ging allen hinterher. Und an was ich mich noch erinnere, die Anwohner, ne, die in diesen Häusern wohnten, die ja an der Bahnstrecke standen, die waren unglaublich. Ne? Es waren alle Türen offen, man ist irgendwo reingestolpert und bekam eine Tasse Tee und wurde irgendwie hingesetzt, bis sich dann alles so sammelte und dann zu den zu der Halle ging, wo man dann so versorgt wurde. Das war schon besonders. Jo.
Ist das so eine Art zweiter Geburtstag für Sie oder würden Sie es gar nicht so dramatisch sehen?
Nee, tatsächlich nicht. Nee. Das war ein Unfall und ich habe gar nicht wahrgenommen, wie dramatisch das war, also wie anders das hätte ausgehen können. Ich hatte unglaublich Glück. Ich hatte ein paar Narben und aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Ich hatte wirklich wahnsinnig viel Glück. So an der Schlagader war es dicht vorbei und solche Sachen. Aber sonst war nichts. Und irgendwie, ja.
Und Sie steigen auch heute gerne wieder in einen Zug.
Ja, das hatte ich Ihnen erzählt in den Vorsprechen, ne? Zugfahren war gar nicht das Problem, nicht so sehr. Jedenfalls Fliegen war eine Katastrophe danach. Das hat lange gebraucht, bis ich wieder fliegen konnte, ohne dass die Haare alle senkrecht stehen. Das war wirklich so. Und ich einen Kollegen total angeschrien habe, weil er mich in Ruhe lassen soll. Ich war wirklich völlig hysterisch in dem Flieger. Zugfahren ging, Auto war auch, musste ich auch wieder ein bisschen gucken. Also es war ganz trollig, ja. Nee, aber wie gesagt, es war okay.
Jetzt interessiert mich natürlich noch, was macht Renate Schmitz privat als Hobby, wenn sie von den Maltesern abschalten will. Buch lesen, in die Ecke setzen oder wie kriegen Sie die Malteser raus aus dem Kopf?
Also die müssen ja eigentlich nicht raus aus dem Kopf, ne?
Ja, aber ist so zum Abschalten zwischendurch.
Ne? Also die dürfen im Kopf bleiben. Aber ich sag mal, wenn ich abschalten will oder was mir viel Freude macht, ganz viel. Ich bin gerne draußen unterwegs. Wir waren jetzt 2 Wochen Radfahren am Alpenrand. Natürlich mit E-Bike, ne? Ich sag das mal direkt sicherheitshalber.
So?
Natürlich mit E-Bike. Soll ja Spaß machen. Also sowas macht mir total Spaß oder draußen wandern, unterwegs sein, sowas. Ich kann aber auch einfach wunderbar faul sein, mit einem Buch irgendwo sitzen, nichts hören, nichts sehen, Telefon ist abgeschaltet. Sowas.
Das heißt, Sie kommen frisch aus dem Urlaub und sind ready für die nächsten 35 Jahre Malteser.
Aber absolut.
Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt regelmäßig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.